Höre Israel bei Radio Horeb, unsere gemeinsame Vorbereitung auf den Sonntag, kommender Sonntag, der 17. Sonntag im Jahreskreis. Hallo und grüß Gott, ich bin Claudia Kiesel. Höre Israel, so der Name unserer Sendung, der auf ein Bibelwort im Buch Deuteronomium zurückgeht. Dabei kommen wir schon mal einen Hinweis, dass das Hören also gar nicht so unwichtig ist. Gerade auch wenn wir in dieser Sendung auf das Wort Gottes in den Bibeltexten der Sonntagsmesse hinhören und diese auf unser Leben hindeuten. Und schon in der ersten Lesung vom Sonntag aus dem Buch der ersten Könige lesen wir die Gebetsbitte des jungen Salomo, ein hörendes Herz, damit er in rechter Weise seine Aufgaben erfüllen kann. Eine sehr weise Bitte. Und Weisheit, wie die Bibel sie versteht, ist nicht das gleiche wie Philosophie oder Lebenskunst. Es handelt sich darum, die Wege Gottes und der Menschen zu begreifen und sich selbst zu verstehen. Das ist nicht nur eine Frage des Alters, der Begabung und des guten Willens. Die Weisheit ist ein Geschenk Gottes, ein notwendiges Geschenk, wenn unser Leben gelingen soll. Sie wird dem gegeben, der sie mit wachem Herzen sucht und um sie bittet. Und im Evangelium vom Sonntag, das wir in dieser Sendung miteinander lesen, am Ende der Gleichnisrede fragt Jesus die Jünger: Habt ihr das alles verstanden? Er fragt auch jeden von uns, denn das wirkliche Verstehen geschieht mehr mit dem Herzen als mit dem Verstand. Auf das Herz kommt es an, auf die Bereitschaft, dem Wort Jesu Raum zu geben, damit es in uns wachsen und Frucht bringen kann. In dieser Stunde geben wir jedem Hörer die Möglichkeit, dem Wort Gottes Raum zu schenken, dem Herrn die Bereitschaft, die Bitte eines hörenden Herzens auszudrücken, das wir jetzt auch gleich zu Beginn im Gebet miteinander erflehen möchten. Pater Jürgen Württemberger von den Brüdern vom gemeinsamen Leben aus dem Kloster Waghäusel nahe Karlsruhe wird mit uns beten und uns die Bibeltexte hineinführen, und ihn grüßen wir ganz herzlich. Grüß Gott, Pater Jürgen.
Auch ich grüße Sie, liebe Frau Kiesel und liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Dann starten wir gerne mit einem Gebet zu Beginn.
Ja, wir haben jetzt schon in den vorausgehenden Sendungen von Radio Horeb in diesen Tagen so manches über den Weltjugendtag gehört, und das hat mich besonders auch gefreut, weil ich mehrfach auch selber die Freude hatte, an mehreren Weltjugendtagen teilzunehmen. Und ich denke, das ist ganz wichtig in diesen Tagen, dass wir für diese jungen Menschen auch beten, dass sie selber zu Hörenden auch des Wortes Gottes werden, dass sie daraus leben, dass sie eine Botschaft mitbekommen. Und so habe ich mir gedacht, nehmen wir einfach jetzt zu Beginn dieser Sendung auch das offizielle Gebet des Weltjugendtages und bringen so unsere Offenheit, unsere Bereitschaft, aber eben auch unsere Fürbitte für den Weltjugendtag zum Ausdruck. Und so beten wir. Maria, die du Elisabeth besucht hast, du bist aufgestanden und hast dich eilig auf den Weg ins Bergland gemacht, um Elisabeth zu treffen. Führe uns zu denen, die sich danach sehnen, dass wir ihnen das lebendige Evangelium bringen, Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn. Wir wollen eilig gehen, ohne Ablenkung oder Verspätung, sondern mit Bereitschaft und Freude. Wir wollen friedlich gehen, denn wer Christus bringt, bringt Frieden, und Gutes tun führt zur größten Freude. Maria, Mutter Gottes, durch dein Wirken wird dieser Weltjugendtag zu einer Feier, weil wir denselben Christus in uns tragen, den du einst in dir getragen hast. Mach diesen Weltjugendtag zu einer Zeit des Zeugnisses und des Teilens, der Geschwisterlichkeit und der Dankbarkeit, bei der wir alle auf jene schauen, die sich nach dir sehnen. Mit dir möchten wir diesen Weg der Begegnung fortsetzen, sodass sich unsere Welt ebenfalls in Geschwisterlichkeit, Gerechtigkeit und Frieden begegnet. Maria, die du Jesus zu Elisabeth getragen hast, hilf uns, auf den Vater zu hören und in der Liebe des Geistes Christus zu jedem zu bringen. Amen.
Amen. Die erste Lesung, die wir in der Sonntagsmesse hören, ist aus dem ersten Buch der Könige im dritten Kapitel, die Verse 5 und dann ab dem Vers 7 bis 12. In jenen Tagen erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf: Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Und Salomo sprach: Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und ich weiß nicht aus noch ein. Dein Knecht steht aber mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Daher antwortete ihm Gott: Weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. Sieh, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die heutige erste Lesung lädt uns also ein, dass wir uns wenigstens kurz mit der Gestalt des Königs Salomo beschäftigen. Uns sind ja die alttestamentlichen Texte und Personen und Gestalten nicht immer so ganz nahe, aber wenn es um die Könige geht, dann wissen wir doch mindestens von David und eben auch seinem Sohn Salomo die Namen und ein klein wenig von ihrer Geschichte. Und ich möchte da eben auch nochmals den Blick auf Salomo werfen. Um es gleich wieder vorweg zu sagen, wir haben heute natürlich vielleicht die schönste Stelle über ihn gehört und einen Kerntext. Doch Salomo, auch das muss man zugeben, ist keine Helden- und Heiligengestalt im Sinne eines lupenreinen Lebens. Er hatte zwar beträchtliche Verdienste gehabt, er schaffte es, 40 Jahre sein Volk zu regieren. Schon heute ist das eigentlich undenkbar, dass jemand so lange sein Volk regiert. Er baute die Machtstellung seines Vaters David aus. Er sicherte das Land mit Festungsbauten. Um Jerusalem errichtete er eine Schutzmauer, baute dort die Zitadelle aus. Er sicherte andere Städte. Und was heute einem besonders an ihm auch sympathisch ist, ist dies, dass seine Sache es eben nicht war, Krieg zu führen. Vielmehr versuchte er, Kontakte zu pflegen, Auslandsbeziehungen und genau so auch sein Volk im Frieden zu halten. Denken wir nur auch zum Beispiel, was ja bekannt ist, an den Kontakt zur Königin von Saba. Dann heiratete er eine Tochter des Pharao sogar und gewann so noch eine Stadt für sein Reich dazu, aber eben nicht durch feindliche Einnahme, sondern durch Kontakte. Durch diese Verbindungen hat er sein Volk, sein Land im Frieden gehalten. Eine Neugliederung seines Reiches und eine Modernisierung der Armee ging ebenso auf ihn zurück. Und schlussendlich, dieses ganz Große auch, baut er in Jerusalem einen prächtigen Tempel zur Ehre Jahwes und einen prunkvollen Palast auf ihn selbst. Seine Weisheit ist berühmt, das haben wir schon in der Einführung auch gehört von Frau Kiesel. Und wir kennen diese Weisheit, wie sie meinetwegen im salomonischen Urteil zum Ausdruck kommt. Dafür wurde er wirklich auch gerühmt. Aber auch das müssen wir sehen. Es gibt einiges, das einen Schatten auf seine Regentschaft warf. Er hatte eine sehr liberale Haltung zu fremden Götzenkulten und duldete da vieles. Aber vielleicht noch tragischer, wer ihm seine Regentschaft streitig machte, den verstand er auch auszustalten. Wenn es auch nicht seine eigenen Intrigen waren, sondern mehr die seiner Mutter und seines Erziehers, so war es der Weg, die Art und Weise, wie er an die Macht kam. Denn er war als der jüngere Sohn eigentlich nicht erbberechtigt. Trotzdem, als Salomo von David und von seiner Mutter das Leben empfangen hatte, sandte Gott den Propheten Nathan zu David, damit er eben der Vater seinem Sohn den Namen Salomo gab. Das heißt auf Deutsch der vom Herrn Geliebte. Eine Seite, die Gott selber an Salomo gefallen hatte, war dieses Bewusstsein des Königs, dass er letztlich sein Volk nicht einfach mit menschlicher Schleue und vielleicht Gewalt und Macht regieren im Zaum halten könne, sondern dass er dazu eine Weisheit braucht, die über seine Weisheit hinausgeht. Und so kommt ja seine Bitte, sein Wunsch zustande, den er bei Gott frei hatte. Und Salomo wünschte sich nicht den Untergang seiner Feinde, militärische Stärke, all das sind ja Dinge, die ein König vielleicht für seine Macht und Herrschaft auch meint zu brauchen. Er wünschte sich auch nicht Reichtum, auch wenn er den später haben wird, sondern er wünschte sich ein hörendes Herz, damit er gleichsam von innen her, von Gott her versteht, was er wirken soll, um das Volk Gottes gut zu führen und zu regieren. Er wünschte sich Einsicht. Er wünschte sich auch, das Gute vom Bösen unterscheiden zu können. Salomo ist ein Sünder und kein so ganz kleiner Sünder. Und zugleich scheint er sein Königtum auch im Zusammenspiel mit Gott verstehen zu wollen, mit der Weisheit Gottes, die über seine Weisheit hinausgeht. Gott verstand es eben auch mit ihm, einen Weg zu gehen, der für das Volk gut war. Wir könnten uns nun fragen, König Salomo eine Gestalt von längst vergangenen Tagen, könnte er auch ein Modell sein für diejenigen, denen heute politische Macht anvertraut ist? Da kann natürlich nicht alles eins zu eins übertragen werden. Wir stehen heute unter ganz anderen Bedingungen in Politik und Gesellschaft, andere Systeme und so weiter. Trotzdem könnte dieses Bewusstsein König Salomos ein Weckruf an das Gewissen von Politikern auch heute sein. Ich möchte euch nochmals einen Ausschnitt aus dem Text vortragen, aus der Rede von Papst Benedikt, die er im Deutschen Bundestag bei seinem Besuch vor einigen Jahren gehalten hatte. Eine Rede, die er einleitete mit dem Hinweis auf König Salomo. Er hatte dort gesprochen an die Abgeordneten, die da versammelt waren, an die Regierung, an die Minister, an die Bundeskanzlerin. Lassen Sie mich meine Überlegungen über die Grundlagen des Rechts mit einer kleinen Geschichte aus der Heiligen Schrift beginnen, so begann Papst Benedikt seine Rede. Im ersten Buch der Könige wird erzählt, dass Gott dem jungen König Salomo bei seiner Thronbesteigung eine Bitte freistellte. Was wird sich der junge Herrscher in diesem wichtigen Augenblick erbitten? Erfolg, Reichtum, langes Leben, Vernichtung der Feinde? Nicht um diese Dinge bittet er. Er bittet, verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Die Bibel will uns mit dieser Erzählung sagen, worauf es für einen Politiker letztlich ankommen muss. Sein letzter Maßstab und der Grund für seine Arbeit als Politiker darf nicht der Erfolg und schon gar nicht materieller Gewinn sein. Die Politik muss Mühen um Gerechtigkeit sein und so die Grundvoraussetzung für Frieden schaffen. Natürlich wird ein Politiker den Erfolg suchen, der ihm überhaupt die Möglichkeit politischer Gestaltung eröffnet. Aber der Erfolg ist dem Maßstab der Gerechtigkeit, dem Willen zum Recht und dem Verstehen für das Recht untergeordnet. Erfolg kann auch Verführung sein und kann so den Weg auftun für die Verfälschung des Rechts, für die Zerstörung der Gerechtigkeit. Nimm das Recht weg, was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande, hat der heilige Augustinus einmal gesagt. Wir Deutsche, so fährt Papst Benedikt fort, wissen es aus eigener Erfahrung, dass dieses Wort nicht ein leeres Schreckgespenst ist. Wir haben erlebt, dass Macht von Recht getrennt wurde, dass Macht gegen Recht stand, das Recht zertreten hat und dass der Staat zum Instrument der Rechtszerstörung wurde, zu einer sehr gut organisierten Räuberbande, die die ganze Welt bedrohen und an den Rand des Abgrunds treiben konnte. Dem Recht zu dienen und der Herrschaft des Unrechts zu wehren, ist und bleibt die grundlegende Aufgabe des Politikers. In einer historischen Stunde, in der dem Menschen Macht zugefallen ist, die bisher nicht vorstellbar war, wird diese Aufgabe besonders dringlich. Der Mensch kann die Welt zerstören. Er kann sich selbst manipulieren. Er kann sozusagen Menschen machen und Menschen vom Menschsein ausschließen. Wie erkennen wir, was Recht ist? Wie können wir zwischen Gut und Böse, zwischen wahrem Recht und Scheinrecht unterscheiden? Die salomonische Bitte bleibt die entscheidende Frage, vor der der Politiker und die Politik auch heute stehen. So wollen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Satz, diese Bitte Salomos, verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht, auf unsere Politiker hin sehen und für sie bitten, dass sie wirklich sich auftun, dass sie ihr Herz öffnen, auch für die Eingebungen Gottes, dass sie sich wirklich auch zeigen lassen, was dem Volk am besten dient. Aber wir wollen natürlich für uns selber auch diese Bitte im Herzen tragen, für unser eigenes Leben und für die Gestaltung unseres Lebens, für die Formung unserer Beziehungen. Herr, schenke mir ein hörendes Herz, gib mir deine Weisheit ein, schenke mir dieses Vermögen, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Eine wunderbare Bitte, nicht um dieses und jenes zu bitten, sondern genau um diese Weisheit. Nehmen wir das mit aus dieser ersten Lesung. Musik.
der Freitagnachmittag bei Radio Horeb in unserer Bibelsendung Höre Israel. Wir lesen vorbereitend auf den Sonntag schon einmal die biblischen Texte, die wir dann noch in der Sonntagsmesse hören werden. Wir haben jetzt bereits die erste Lesung aus dem Buch der Könige miteinander vertieft. Wir kommen jetzt zum Sonntagsevangelium aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 13, die Verse 44 bis 52. Und ich werde Ihnen diese Bibelstelle gleich vorlesen. Anschließend hören wir dann hier in unserer Bibelsendung Höre Israel bei Radio Horeb die Auslegungen von unserem heutigen Sendungsgast. Das ist Pater Jürgen Württemberger von den Brüdern vom gemeinsamen Leben aus dem Kloster Waghäusel. Das Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das ins Meer ausgeworfen wurde und in dem sich Fische aller Art fingen. Als es voll war, zogen es die Fische ans Ufer. Sie setzten sich, sammelten die guten Fische in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch beim Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten ihm: Ja. Da sagte er zu ihnen: Deswegen gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt.
Ja, ich finde es wieder so genial, wenn ich das einmal sagen darf, wie Jesus mit ganz einfachen Worten, die den Menschen zugänglich waren, es versteht, über eine so bedeutende Sache wie das Himmelreich zu sprechen. Wir haben ja bei Matthäus in dieser Gleichnisrede insgesamt 7 Gleichnisse. Heute, beziehungsweise am kommenden Sonntag, sind es die letzten 3 dieser Gleichnisrede. Jesus benutzt diese Gleichnisse, um etwas zu erklären. Das Himmelreich eben, was unsere normalen Vergleiche weit übersteigt. Wenn wir Menschen, um etwas zu erklären, Vergleiche benutzen, dann bleiben wir immer auf einer irdischen Ebene. Wir könnten zum Beispiel sagen, dass Amerika ein Land ist, das viel größer ist als Deutschland. Aufgrund der Größe hat es mehr Vegetationszonen. Wir könnten sagen, aufgrund der viel längeren Zuwanderung ist das Bevölkerungsgemisch in Amerika noch größer und weit gefächerter als in Deutschland. Das sind aber Erklärungen, die immer mehr auf einer Ebene bleiben, des Vergleichbaren. Nun geht es aber Jesus ja darum, uns etwas zu vermitteln, das gerade über das hinausgeht, was wir bisher schon annähernd kennen. Es geht um den Himmel, es geht letztlich um Gott selbst. Und da gibt es eigentlich gar keine Vergleiche mit irgendetwas Irdischem, nur vielleicht Annäherungen. Er benutzt also diese Gleichnisse, um das zu erklären, uns zu helfen, zu verstehen, was eben weit über das hinausgeht, was wir in unserem Kopf uns ausdenken könnten. Es geht darum zu begreifen, was ist das Himmelreich? Es geht darum zu verstehen, wer ist Gott für uns? Leider ist es so, dass ganz viele auch gläubige Menschen mit der Gottsuche, mit dem Verstehen wollen, was der Himmel ist, dass wir da oft immer zuerst Anstrengung damit verbinden, dass wir uns immer zuerst herausgefordert fühlen, dass diese Beziehung zum Himmel, zu Gott, bei uns immer zuerst unter dem Blickwinkel auch der Anstrengung steht. Wir müssen sozusagen etwas tun, etwas leisten, um Gott zu begreifen, seine Gemeinschaft zu haben. Und wir sehen viel zu wenig das Gewinnbringende. Das Evangelium, deswegen sage ich das jetzt vorweg, spricht aber heute eben eine ganz andere Sprache. Das gilt besonders für die ersten beiden Gleichnisse. Ein Mann entdeckte ohne eigenes Zutun einen Schatz im Acker. Vielleicht war er dazu angestellt worden, den Acker zu bewirtschaften. Einfach ein Verwalter oder ein einfacher Arbeiter. Und da tauchte dieser Schatz auf, ohne dass er ihn gesucht hätte. Aber der Schatz löste große Freude in dem aus, den ich gesucht, aber gefunden hatte. Womöglich hatte ihn vielleicht einer der Verbesitzer hier versteckt im Acker, um ihn vor Raub und Plünderung zu schützen. Und womöglich war dieser Vorbesitzer schon verstorben und niemand wusste mehr um diesen Schatz. Damals war die rechtliche Lage so, bei dem Kauf eines Grundstückes gehörten alle beweglichen Güter, die im Moment des Kaufes darauf standen, zum Besitz dazu. Dieser Mann im Gleichnis wollte also nicht illegal den Schatz an sich bringen, heimlich und wegschaffen, vielleicht bei Nacht, sondern er wollte den Acker ordentlich erwerben. Dieser Mann war auch nicht sehr reich, denn es heißt, und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte den Acker. Wenn sein ganzes Vermögen, alles, was er hatte, also in dem bestand, was man damals für einen einzigen Acker bezahlen musste, dann war er wirklich nicht sehr reich. Und trotzdem scheint ihm der Schatz das wert, dass er alles verkauft, um den Acker zu erwerben und damit eben auch diesen Schatz. Die Freude, diesen Schatz entdeckt zu haben, bewog ihn, alles andere aufzugeben. Das ist umso erstaunlicher, weil überhaupt nicht davon die Rede ist, dass dieser arme Mann gewusst hätte, ob dieser Schatz ihm alles aufwiegt, ob dieser Schatz materiell besonders wertvoll und bedeutend ist. Dieser Mann machte sich keine Gedanken, wie er ihn gewinnoptimierend anlegen könnte vielleicht. Mit diesem Schatz musste es also irgendetwas anderes auf sich haben. Die Freude, ihn überhaupt gefunden zu haben, stellt all diese anderen Gedanken in den Hintergrund. Er vergaß sogar den Preis, den er für den Acker bezahlt hatte, um an den Schatz dranzukommen. Das und noch vieles mehr war ihm dieser Schatz wert. Der Kaufmann, so das zweite Gleichnis, suchte schöne Perlen. Er lebte vom Kauf und Verkauf. Auch das war zunächst mal für ihn normal. Er war betuchter als der erste Mann. Sonst hätte er nicht Perlen eingekauft und verkauft. Vermutlich hätte er sich mit seinem Vermögen nicht nur einen Acker kaufen können, sondern einen ganzen Landstrich. Nun findet aber auch er zu seiner eigenen Überraschung eine über alle Maßen schöne Perle, so dass auch er infolgedessen alles verkaufte, was er besaß, und sie kaufte. So besaß er nun nichts mehr außer dieser Perle, die es ihm wegen ihrer Schönheit so angetan hatte. Sein Ziel war es also nicht, sie weiter zu verkaufen, sondern sich an ihrer Schönheit zu erfreuen. Dieser Schatz im Acker, diese besondere Perle, das ist das, was sie in diesen beiden Personen ausgelöst haben, sind also ein Sinnbild für das Himmelreich. So hat es Jesus selbst gesagt. Das Reich Gottes ist also nicht eine Belohnung dafür, besonders verdienstvoll gelebt zu haben oder sich durch religiöse Leistungen den Himmel erkauft zu haben. Das Reich Gottes ist vielmehr die Situation, ein gnadenhaftes Geschenk entdeckt und seinen himmlischen Wert erkannt zu haben, der in der Weisheit besteht, letztlich in der Beziehung zu Gott selbst. Für manche ist auch zum Beispiel die Eucharistie zu einem solchen Schatz geworden. Da wenden sich Menschen der katholischen Kirche zu, nicht weil sie als Institution vielleicht so toll finden, sondern weil sie spüren, dass die Kirche in ihrer Mitte einen Schatz bewahrt, die Eucharistie, den sie nicht aus sich selbst hat und der ihnen aber auch niemand anders vermitteln kann wie die Kirche. Die Eucharistie als wirklicher Schatz. Denken wir auch an das Zeugnis von Carlo Acutis, für den selber die Eucharistie der Mittelpunkt war, der Weg zum Himmel, wie er sich ausgedrückt hat. Oder schauen wir auch nochmals auf die erste Lesung zurück. Salomo, der am Anfang seiner Regentschaft als König fast wie in einem Märchen einen Wunsch frei hat und sich nun nicht Reichtum oder irgendetwas anderes wünscht, sondern ein hörendes Herz. Salomo mag er auch manchmal sozusagen neben rausgeschossen haben mit seinem Leben, ein Sünder gewesen sein, der aber letztlich in der Gewissheit lebte, dass Gottes Führung die Garantie für sein Leben und für seinen Erfolg als König ist. Salomo, für den letztlich die Weisheit Gottes wie ein Schatz war. Das letzte Gleichnis vom heutigen Evangelium schlussendlich wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das ausgeworfen wird und worin nach der wörtlichen Übersetzung sich alle Arten fingen. Hier geht es also nicht um den Schatz und die Perle, sondern es geht um die Fische, um alle Arten, die für das Himmelreich gewonnen werden. Nach dem Fischfang ziehen die Fischer das Netz an Land, sie sammeln die guten Fische in Körbe. Das sind diejenigen, die Fische, in denen in diesem Moment noch Leben steckt, die sozusagen frisch sind, lebendig. Die schlechten Fische sind ja nur die, in denen kein Leben mehr steckt, die sozusagen angefressen, verdorben sind. Jesus erläutert das Gleichnis dann auch selbst, indem er schlussfolgert: So wird es auch bei dem Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Das ist vielleicht eine Aussage, die uns erschüttern kann zuerst. Zunächst ist es aber einfach die Aussage, dass diese Scheidung Sache der Engel ist und nicht unsere Aufgabe zu bestimmen, Wenn die Bösen die schlechten Fische sind, dann sind damit diejenigen gemeint, in denen kein Leben mehr ist, die faulig sind, die nicht mehr das widerspiegeln, was im Himmel ist. Sie werden am Ende in den Feuerofen geworfen werden. Interessant, wir kennen aus dem Buch Daniel ja jene Geschichte von den drei Jünglingen, die in den Feuerofen geworfen werden. Warum? Warum sie? Sie haben nicht, wie der heidnische König Nebukadnezar das angeordnet hatte, ihre Knie vor dem Standbild des Königs gebeugt. Sie sind ihrem Gott Jahwe treu geblieben. Ja, sie werden in den Feuerofen geworfen vom heidnischen König, doch die Flammen können ihnen nichts anhaben. Ein Engel war mit ihnen in den Feuerofen hinabgestiegen und hielt die Flammen von ihnen fern. Kein Haar war auf ihrem Kopf versenkt worden, so heißt es. Letztlich ist der Feuerofen nur ein Sinnbild für das, was keinen Bestand haben kann vor Gott. Und die Rettung und Bewahrung zum Leben ein Sinnbild für diejenigen, die ihre Knie allein vor Gott beugen und sich nicht einem Götzen überantworten. So muss es auch eine Entscheidung geben zwischen dem, was vor Gott gereinigt werden muss, das keinen Bestand hat vor ihm, das im Himmelreich keine Wirkung mehr entfalten darf. Manchmal, und das spüren wir, geht diese Scheidung, diese Reinigung, die Sortierung mitten durch unser eigenes Herz und unser eigenes Leben. Auch Salomo musste gereinigt werden und befreit werden von dem, was nicht Gott war. Aber er hatte sein Herz sozusagen doch am rechten Fleck, wenn wir so einfach sagen dürfen. In uns darf aber einfach die Freude darüber lebendig sein, dass wir einen Schatz, eine Perle, das Leben mit Gott in Jesus gefunden haben, für das es sich lohnt, alles einzusetzen. Welche Freude kann doch in uns sein, wenn uns ein Licht aufgeht, was Gott in uns gewirkt hat. Wenn wir sehen, da hat Gott in mein Leben eingegriffen. Wenn wir eine Erfahrung gemacht haben, von der wir überzeugt sind, das hat Gott gewirkt. Oder ich freue mich für die vielen Jugendlichen, die in den kommenden Tagen in Lissabon und in Fatima zusammen sein werden, weil im Rückblick auf die Jugendtage, Weltjugendtage, die ich selber erlebt habe, ich oft dort solche Entdeckungen machen durfte von einem Schatz, von einer Perle, einfach in den Begegnungen, in den Gebeten, einfach zu sehen, wie Gott Hunderttausende zusammenführen kann und dass es zu einer Einheit kommen kann, die wir menschlich nicht mehr erklären können. So einen Schatz bei sich zu haben, in sich zu tragen, so eine Perle gleichsam gesehen zu haben, das kann uns helfen, das kann uns tragen, auch durch vielleicht schwierige Phasen unseres Lebens hindurch. Und so ist die Entdeckung des Himmelreiches, wie es in diesem Gleichnis beschrieben ist, als Schatz, als Acker, als Schatz im Acker, als Perle, ein wunderbares Bild für das, was Gott uns schenkt, für diese wunderbare Erfahrung, die wir mit dem Reich Gottes, die wir mit dem Himmelreich jetzt schon machen können, wo wir schon ahnen können, wie großartig das ist, was Gott schenkt und wirkt. Soweit die Betrachtungen, meine Betrachtungen zum Evangelium.
Und vielleicht haben Sie, liebe Hörer, die Sie jetzt diese Sendung Höre Israel, unsere Bibelsendung, mitverfolgen, mithören, noch Fragen zu den beiden Texten, zur ersten Lesung, zu der Stelle der Bitte des Salomos um ein weises, verständiges Herz oder auch noch eine Nachfrage oder ein Kommentar zu dem Evangelium, das wir jetzt gerade als letztes miteinander betrachtet haben, vertieft haben. Schön wäre es auch, wenn wir das ein oder andere Glaubenszeugnis hören würden, was ihnen der Glaube bedeutet, welchen Schatz sie gefunden haben mit ihrem Glauben. Kommen wir ins Gespräch. Jetzt noch in den kommenden Minuten die Möglichkeit, in dieser Sendung anzurufen unter der 089 517 008 008. Pater Jürgen Württemberger ist Ihr Ansprechpartner in dieser Sendung. 089 517 008 008. Wir hören in dieser Zeit, wo ich Ihnen die Möglichkeit jetzt gebe, hier anzurufen im Studio bei mir, noch ein Lied vom Gebetshaus Augsburg mit dem Titel Noch nie. Und da geht es auch um einen Schatz, der gefunden wurde, um den einzigen Reichtum.
Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand.
Haben Sie auch so einen Schatz gefunden, so eine schöne Perle, für die Sie alles geben würden, alles lassen würden? Vielleicht haben Sie entdeckt diesen Schatz des Glaubens, die Feier der Eucharistie oder die eucharistische Anbetung, und plötzlich drehen sich die Wertigkeiten in Ihrem Tagesablauf komplett anders. Berichten Sie uns von Ihrem Schatz, von Ihren Perlen, die Sie gefunden haben in Ihrem Leben. Hier jetzt in dieser Sendung haben Sie die Möglichkeit anzurufen, kurz darüber zu erzählen, unter der 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag, auf Ihre kurzen Zeugnisse. 089 517 008 008. Pater Jürgen, manchmal ist es ja auch so, dass wir diese Perlen so weit von uns wegsuchen. Dabei sind sie doch eigentlich auch so naheliegend. Oder wir schauen immer zu den anderen und denken, ja, der hat hier was Tolles gefunden. Aber mir geht's ja nicht so. Was würden Sie dazu sagen?
Ja, genau, das verstellt uns vielleicht gerade den Blick für das, was in unserem eigenen Leben da ist. Ja. Ich glaube, dass es ist ja auch in diesen beiden Texten so, dass diese Schätze wirklich ja auch gar nicht gesucht worden sind, sondern dass sie denen letztlich zugefallen sind. Und es braucht aber natürlich auch eine Offenheit, sie sehen zu wollen. Trotz allem, das ist die Disposition, dass ich sie sehen will und wahrnehmen will. Ja, zum Beispiel, also ich komme ja aus einer gebürtig landschaftlich aus einer sehr schönen Gegend, ja, aus dem Südschwarzwald, und für mich war immer der Blick schon am Morgen in die aufgehende Sonne so eine Erfahrung, eine Freude, die Natur, die Schöpfung. Ich kann das sehen wollen und dafür Gott danken und Lob preisen, aber ich kann die Natur auch wie ein Physiker oder wie ein Geologe anschauen und entdecke vielleicht gar nichts dabei, wobei ich das denen jetzt nicht absprechen will. Aber manchmal hat man auch so einen Blickwinkel, aus dem man die Dinge betrachtet und letztlich ihre eigentliche Kostbarkeit gar nicht entdeckt, die dahinter steckt. Oder ein Kunstwerk. Dem einen sagt es manchmal etwas und er entdeckt Details und kann in Schwärmen kommen. Einem anderen bleibt das fremd. Ja, also es gehört eine gewisse Bereitschaft dazu. Auch und vielleicht muss man manchmal einfach auch darum beten, das entdecken zu dürfen, was einem die Dinge, die Umstände, die Ereignisse sagen. Damit man eben das Schöne wirklich auch im eigenen Leben sehen kann. Ja, wenn ich mich anfange zu vergleichen, das ist ein großes Problem manchmal im geistlichen Leben, gerade auch bei Menschen, die geistlich unterwegs sind, eine Versuchung, dass wir uns immer mit den anderen vergleichen und sagen, oh, der andere, der kann das besser, der hat mehr die Gaben und so. Und das kann uns den Blick verstellen für das, was selber in unserem eigenen Herzen ist, ja. Und das ist dann wirklich schade, weil dadurch sehen wir, finden wir die Perlen nicht, ja. Oder entdecken sie nicht, ja. Und den Schatz. Also nicht vergleichen, sondern wirklich auch diese Glaube in sich haben. Also Gott hat mich so gewollt und geliebt, wie ich bin, und die Schätze sind auch in mir, ja.
Jetzt fühlen sich hier gerade noch die Leitungen, sind gespannt, welche Perlen uns hier gerade noch mitgeteilt werden von unseren Hörern. Aus Salzburg meldet sich Frau Rettenbach, grüß Gott.
Grüß Gott, und zwar die Perle bzw. der Schatz, den wir suchen dürfen oder auch in uns tragen, wie es heißt, der Tempel des Heiligen Geistes, das sind wir. Und da müssen wir sehr Acht geben, dass wir diesen Schatz, diese Perle nicht vergraben in uns, sondern helfen tut uns dazu, dass wir auf die Stimme Gottes hören, versuchen, uns danach bemühen. Gott spricht durch Menschen zu uns, Gott spricht durch sein Wort zu uns, und dass wir da uns dann auch bemühen, das Wort im Leben umzusetzen, dieses Wort, das Gott zu uns spricht. Und die beim Rosenkranz beten wir, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat, und das Reich Gottes, das uns Jesus verkündet hat, ist ein Teil vom Himmelreich. Danke.
Danke Ihnen für Ihren Beitrag. Ja, man merkt schon, Sie haben da auch in Ihrem Leben doch schon einiges auch durchlebt, erlebt und mit Gott erlebt und somit auch den ein oder anderen Schatz gehoben oder auch in sich schon auch gefunden. Danke Ihnen. Liebe Grüße nach Salzburg. Eine weitere Hörerin meldet sich. Grüß Gott.
Grüß Gott. Darf ich sprechen?
Sie dürfen jetzt sprechen, ja.
Ja, ich bin die Schwester Maria Theresia vom Kloster Hegne. Ich hatte letztes Jahr Diamantene Profess und da hatten wir dieses Evangelium. Und ich habe mich jetzt sehr, sehr gefreut und ich möchte dem Herr Pater sehr, sehr danken. Es hat mich so gefreut. Ich bin so glücklich. Ich bin natürlich nicht mehr jung, aber je älter das ich werde, umso mehr erkenne ich die Perlen und die Diamanten und das, was alles. Ich kann nur vergelt Gott sagen.
Da ist eine große Dankbarkeit.
Ja.
Und das ist auch eine große Perle im Leben, wenn man diese Dankbarkeit hat.
Auch wenn das Leben zu Ende geht, ich freue mich drauf, das alles noch in Original richtig am Schluss noch zu erleben, und dann ist der Anfang.
Danke Ihnen,
wunderbar,
dass Sie uns das geteilt
Dank
haben. Ja, Pater Jürgen, bitte.
Ja, ich möchte Ihnen auch herzlich danken für dieses Zeugnis. Man spürt richtig, dass in Ihnen das lebendig ist, dass Sie Ihre Ordensberuf.
Ja, das ist Ihre Ordensberuf. Das Evangelium, das wir gehabt haben, eben vor eineinhalb Jahren habe ich Diamanten noch als Profess gehabt. Und mit meinen Mitschwestern, wir waren noch einige, 14 waren wir.
Ja,
also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Mir fehlt die.
Ja, wunderbar. Die Perle, die haben Sie gefunden und die sind Sie auch dankbar. Und dieser Perle, nämlich Jesus Christus, haben Sie auch Ihr ganzes Leben geschenkt. Liebe Schwester, herzlichen Dank auch für Ihre Antwort auf diesen Ruf und dass Sie es auch so deutlich gemacht haben mit Ihrem Leben, dass Sie da auch alles verlassen haben, um diese Perle, um diesen Schatz zu heben und sich ganz diesem Schatz hinzuwenden. Höre Israel bei Radio Horeb am Freitagnachmittag. Wir haben uns mit den Bibeltexten, die wir in der Sonntagsmesse hören werden, in dieser Stunde vorbereitet auf den 17. Sonntag im Jahreskreis, den kommenden Sonntag. Pater Jürgen Württemberger aus dem Kloster Waghäusle hat uns die Bibeltexte, die zwei Lesungs-, beziehungsweise den einen Lesungstext und das Evangelium tiefer hineingeführt. Gut, dass wir die Texte heute schon mal miteinander vertieft haben, denn so können wir die Texte noch weiter in uns nachschwingen lassen und nutzen wir auch gerne die Begegnungen in den nächsten Tagen, um über das ein oder andere Bibelwort noch mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Denn das Wort Gottes im Herzen und in unserem Mund, das kann so manches in Bewegung bringen. Probieren Sie es gerne aus. gerne auch diese Sendung weiterleiten. In Kürze wird diese in unserer Radio Horeb Mediathek abrufbar sein für Sie, damit auch gut über Radio Horeb App nachhörbar. Danke jedem, der uns mit seiner Spende all diese Verbreitungswege unserer Sendungen und damit auch die Verbreitung des Evangeliums möglich macht. Wenn Sie uns unterstützen möchten mit Ihrer finanziellen Gabe, gehen Sie gerne auf horeb.org. Dort finden Sie Wege und Möglichkeiten, wie Ihre Spende Radio Horeb erreicht. Die Sonntagsmesse feiern wir um 10 Uhr kommenden Sonntag bei Radio Horeb mit den Brüdern vom gemeinsamen Leben aus dem Kloster Waaghäusel. Das heißt, Pater Jürgen, Sie haben uns heute schon mal eine Vorlage gegeben, vielleicht auch mit Ihnen oder einem Ihrer Mitbrüder sind wir dann am Sonntag bei der Feier der Eucharistie und bei dem Wort, bei der Wortgottesauslegung dann verbunden. Freuen uns darauf jetzt schon, schließen aber jetzt die Sendung erstmal mit Gebet und Ihrem Segen, Pater Jürgen.
Ja, ich möchte jetzt in diesen Segen besonders eben die ganzen Teilnehmer des Weltjugendtages mit einschließen und dieses sehr warmherzige Zeugnis dieser Ordensschwester aus Hegne gerade. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele jungen Menschen auch gerade durch so ein Zeugnis aufgebaut werden. Da liegen vielleicht jetzt Generationen zwischen den Teilnehmern vom Alter her und dieser Ordensschwester, aber dass solche jungen Menschen doch dadurch auch spüren, es lohnt sich, diesen Schatz und diese Perle zu heben, zu entdecken. Das kann wirklich Freude bereiten, wenn auch diese Ordensschwester sicher manche Schwierigkeiten noch durchstanden und durchlebt hat. Aber wenn jemand am Ende seines Berufungsweges so dankbar und froh auf seinen Weg zurückblicken kann, dann ist das doch das beste Zeugnis und der beste Hinweis, dass es sich lohnt, wirklich auf ein Leben mit Jesus einzulassen. Und dazu bitten wir jetzt den Segen, also für besonders auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Weltjugendtages. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des heiligen Josefs, aller Heiligen und Patrone des Weltjugendtages, komme Gottes Segen auf alle, auf jeden Einzelnen, auch der Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb herab und belebe uns in unserer Suche nach Gott und schenke uns immer wieder neu dieses ans Ziel kommen, dieses den Schatz finden und beflügle uns auf diesem Weg unserer Berufung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen.
Es verabschiedet sich Claudia Kiesel. Radio Horeb hören mit dem Herzen.